Letzten Sonntag waren wir Schusters bei einem Schustertreff, also von meinen Eltern aus, die Familie. Und an dem Sonntag, so als Familie miteinander, hat mein Schwager uns die Predigt gehalten. So, jetzt ist fest, jawohl. Und das war eine Steilvorlage für mich heute Morgen. Ich habe gleich mitgeschrieben dabei, weil ich dachte, die Predigt, die muss ich auch mal halten. Ihr habt ja von mir in der letzten Zeit einige Predigten über Personen aus der Bibel gehört. Über Elia, das ist glaube ich schon letztes Jahr her, dann aber auch über Petrus, über Thomas, den Zweifler. Und heute geht es um einen anderen Jünger. Und zwar die Frage jetzt an euch, wenn ihr euch aussuchen könntet, wer von diesen 12 Jüngern würdest du gerne sein? Oh, es kam aber schnell hier. Johannes habe ich gehört, wer noch? Alle Johannes. Andreas, Petrus, okay. Also ihr merkt, das ist vielleicht gar nicht immer so einfach zu sagen, denn manche der Jünger kennt man sehr gut, zum Beispiel Petrus kennt man sehr gut eigentlich, andere kennt man fast gar nicht, weil auch in der Bibel relativ wenig über sie drinsteht. Und heute geht es um so einen, über den nicht so viel drinsteht, nämlich über den Andreas. Und meine Predigtüberschrift heißt Andreas, wenn man die zweite Geige spielt. Robert Schumann, sehr bekannter Komponist, er sagte, wenn alle die erste Geige spielen wollen, dann kommt kein Orchester zusammen. Das heißt, es muss auch zweite Geigen geben, damit es gemeinsam schön klingt. Und ich will diese Behauptung mal ein bisschen auf Gemeinde herunterbrechen und möchte gerne sagen, wenn in der Gemeinde alle die erste Geige spielen, dann ist das keine Gemeinde. Dann kann das gar nicht schön sein, dann kann das gar nicht gut klingen. Es muss auch zweite Geigen geben. Es muss auch Menschen geben wie Andreas. Andreas, ein griechischer Name, übersetzt heißt er der Männliche. Ich hoffe, dass Andreas das weiß. aber sonst hat er anscheinend nicht viel zu bedeuten, außer eben der Mann, der Männliche. Also da kam so ein Mann daher. Und sein Bruder Simon, der ja später den Namen von Jesus bekommt, Petrus. Sie stammen beide aus Bethsaida am See Genezareth. Das finden wir in Johannes 1, Vers 44. Und sie waren Fischer und besaßen ein Haus in Kapernaum. Ich weiß nicht warum, ob das jetzt das Haus von Petrus war oder eines, das der ganzen Familie gehörte. Aber es wird dann später erwähnt in Markus 1, Vers 29, dass dieses Haus in Kapernaum das Haus von Petrus und Andreas sein sollte. Und dass da zumindest die Schwiegermutter von Petrus krank im Bett lag, wahrscheinlich sterbenskrank, und dass dann Jesus sie heilt. Andreas, lasst uns ein paar kurze, aber bedeutungsvolle Bibelverse lesen, in denen wir Andreas begegnen, und zwar zum ersten Mal. Wer eine Bibel dabei hat, der darf gerne aufschlagen, und zwar Johannes, Kapitel 1, Verse 35 bis Vers 42. Am nächsten Tag stand Johannes, und damit ist Johannes der Täufer gemeint, wieder am gleichen Ort. Zwei seiner Jünger waren bei ihm. Da ging Jesus vorüber. Johannes blickte ihn an und sagte, seht, dieser ist das Opferlamm Gottes. Als die beiden Jünger das hörten, folgten sie Jesus. Jesus wandte sich um und sah, dass sie ihm folgten. Was sucht ihr? Fragte er. Rabbi, erwiderten sie, wo wohnst du? Rabbi bedeutet Meister. Jesus antwortete, kommt mit, dann werdet ihr es sehen. Da gingen die beiden mit ihm. Es war etwa 4 Uhr nachmittags. Sie sahen, wo er wohnte und blieben für den Rest des Tages bei ihm. Einer der beiden Männer, die Jesus folgten, weil sie gehört hatten, was Johannes über ihn gesagt hatte, war Andreas. Da kommt er. Der Bruder von Simon Petrus. Andreas sah kurz darauf seinen Bruder Simon. Wir haben den Messias gefunden, berichtete er. Messias ist das hebräische Wort für Christus. Dann nahm er ihn mit zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen und Kephas ist das hebräische Wort für Petrus und bedeutet Fels. Bis hierher. Das ist die allererste Erwähnung von diesem Andreas in der Bibel. Und wir lernen, dass er, als wir ihn hier treffen, ein Jünger von Johannes dem Täufer ist. Er war ein Schüler, ein Nachfolger, könnte man sagen, von diesem Johannes dem Täufer. Und aller Wahrscheinlichkeit nach hat er sich auch von diesem Johannes taufen lassen im Jordan. Denn das war der Dienst, den Johannes tat. Und weshalb haben sie sich taufen lassen, die Leute damals? Nicht auf Jesus hin, sondern sie haben sich taufen lassen zur Vergebung ihrer Sünden und als Vorbereitung für das Reich Gottes, für den, der kommen sollte. Eine Art Umkehr weg von schlechten, bösen Taten hin zu einem Leben, das Gott gehören soll. Das war die Taufe des Johannes. Wir lernen aber auch diesen Andreas hier in diesen kurzen Versen kennen als jemanden, der nicht einfach blind irgendjemand und irgendetwas gefolgt ist. Der einfach der ersten besten Lehre aufgesessen ist, der neuesten Modeerscheinung. Sondern er war einer, der wohl geprüft hat. Denn wir sehen, als Jesus vorbeigeht und Johannes sagt, das ist das Lamm Gottes, da hat er überhaupt kein Problem, Johannes den Täufer einfach links liegen zu lassen und diesem Jesus nachzufolgen. Und auch das tut er nicht einfach blind. Auch da geht er erstmal mit diesem anderen Jünger, wer auch immer das war, auch ein Johannes-Jünger. Sie gehen erstmal mit und was tun sie? Sie prüfen das. Wo wohnt er? Was ist er? Was sagt er? Was tut er? Sie wollen erstmal testen. Ist das dieser Messias? Ist das dieser Christus, auf den wir warten? Ist es der Heiland, der uns retten kann? Ist es Gott, der auf diese Welt kam? Und dann, erst dann, kommt der vielbekannte Punkt, wo Andreas zu seinem Bruder geht, zu Simon, und sagt, Simon, wir haben ihn gefunden. Wir haben ihn gefunden. Was für ein kleiner Satz, aber mit welcher riesigen Bedeutung bis heute. Simon, wir haben den Messias gefunden, den Retter. Andreas, wenn wir uns das so auf der Zunge zergehen lassen, er scheint wirklich die zweite Geige zu spielen. Denn später hören wir sehr viel von Petrus. Petrus kommt ungefähr 150 Mal im Neuen Testament vor. Andreas gerade 12 Mal. 10 Mal weniger lesen wir von Andreas. Und dieser Andreas tut auch nicht so viel, was irgendwie anscheinend bemerkenswert wäre, um in der Bibel zu stehen. Petrus schon. Petrus, der Vorlaute, der immer vorgeprescht ist. Petrus, die erste Geige. Petrus, der große Wortverkündiger, der Prahler, der aber auch immer wieder auf die Schnauze gefallen ist damit. Andreas musste diese Lektion nicht durchmachen. Wir lesen von Andreas nicht, dass er ein Versager gewesen wäre wie Petrus. Dass er ein Verleugner gewesen wäre wie Petrus. Von Andreas lesen wir so ganz wenig. Aber das, was wir lesen, ist entscheidend. Andreas, das fünfte Rad am Wagen, das Reserverad. Andreas, die zweite Geige. Andreas, der ewig Zweite. Es würde mich mal interessieren, was ihr denkt über solche zweite Geigen. Welche Nachteile bringt es mit sich, wenn man zweite Geige ist? Und welche Vorteile hat es, zweite Geige zu sein? Ich hoffe mir auch ein bisschen Hilfe von der Jugend, denn die haben ja mal Geschwisterkonstellation gehabt als Thema. Da ging es ja auch um so erste Geigen, Erstgeborene und um zweite und so. Und was können die besser, was können die nicht so gut, was eine erste Geige kann? Frage an euch, was ist denn ein Nachteil oder was ist ein Vorteil von jemand, der zweite Geige ist? Ja, man muss nicht den Kopf hinhalten. Man muss nicht derjenige sein, auf den alle klopfen. Ja, ist doch nett. Mhm. Ja, das ist ein Vorteil. Ja. Ja. Ja, man muss nicht die Fehler machen, die die erste Geige macht. Man lässt den die Fehler machen und selber macht man es besser. Mhm. Ja, gut. Ja.
Schlecht ist, dass man nicht das letzte Wort hat.
Ja, man hat nicht das letzte Wort. Da gibt es immer noch einen, der noch reinfuschen muss. Ja. Mhm. Wie ich jetzt. Ja. Vorsichtig im Urteil, aber deshalb doch treffsicher. Ja, wahrscheinlich. Mhm. Mhm. Ja, man versteckt sich hinter dem Ersten. Ja.
Mhm.
Ja, das Lob kriegt der Erste, der Zweite geht quasi oft leer aus oder kriegt zu selten Anerkennung und Lob. Ja.
Mhm.
Jawohl. Was wäre die erste Geige ohne die zweite? Ja, was wäre denn Petrus ohne Andreas? Der könnte gar nicht seine große Rolle spielen. Der wäre ein noch größerer Versager ohne seinen Bruder. Ja? Ja. Das ist auch einer der großen Punkte, die wir bei Andreas merken. Diese wenigen Verse, die von ihm in der Bibel stehen, da merken wir, dass der Andreas eine Gabe hatte und damit auch eine Aufgabe, die ihn als zweite Geige aber unglaublich hervorhebt und adelt und wertvoll macht. Das heißt, zweite Geigen sind nicht wertloser als erste Geige, also wirklich nicht. Die sind mindestens genauso wert wie eine erste Geige, also mindestens. Nur, sie werden oft nicht so gut gesehen oder nicht so schnell gehört wie eine erste Geige. Und zwar die besondere Gabe, die Andreas hatte, ist genau die Gabe, die wir in diesem einen Vers gelesen haben. Er geht zu Simon und sagt, Simon, wir haben den Messias gefunden. Andreas, er ist der erste Botschafter, der erste Evangelist. Er ist auch der erste frohe Botschaftverkündiger und zu Jesusbringer. Man könnte sagen, Andreas ist der erste Missionar, den es gibt. Er hatte von Jesus noch gar nicht viel gesehen und erlebt. Einen Nachmittag lang. Und ein bisschen was, was er von Johannes dem Täufer wusste, der ihn natürlich ein bisschen aufgeklärt hat über den, der kommen soll. Vielleicht das Alte Testament, das ihm ein bisschen bekannt war, die Stellen über den Messias, ja, aber mehr nicht. Er kannte Jesus ja noch nicht wirklich. Er war ja gerade noch dabei, ihn überhaupt erst kennenzulernen. Aber er konnte schon ein Missionar sein. Er konnte schon ein Botschafter sein für andere und sagen, komm doch auch, du gehörst auch damit dazu. Du brauchst auch den Messias. Und er hätte ja Angst haben können vor seinem Bruder Petrus. Ich weiß nicht, wer von beiden älter war. Ich vermute mal Petrus, ich weiß es nicht. Aber wenn jetzt dieser Andreas zu seinem Bruder kommt, zu diesem großen Bruder, der Hans Dampf in anderen Gassen, sie waren ja beide Fischer. Ja, das waren kräftige Männer. Und der Petrus, der sagt ja immer, wo es lang ging. Der sagt ja immer, auf welche Seite man die Netze auswirft, wann sie losfahren müssen, zu welchem Preis sie verkaufen. Das war der Petrus, der machte das ja alles aus. Und der Andreas war ja immer die zweite Geige, der half halt mit, dass das Geschäft lief. Und jetzt kommt er zu Petrus und sagt, Simon, der Messias ist da. Sowas kann ich auch behaupten. Woher weißt du das schon? Bist du dir auch sicher? Was? Er hätte Angst haben können vor der Reaktion von diesem übermächtigen großen Bruder, von dieser ersten Geige. Aber hat er nicht. Es hat ihn irgendwie anscheinend gar nicht darum geschert, was der Petrus dazu sagt oder meint oder so. Sondern er ging einfach und hat es gesagt. Petrus, komm. Komm. Du wirst den Messias finden. Und der Andreas hat das nicht zum einzigsten Mal getan, diese Rolle des Evangelisten. Er hat es nochmal getan und das lesen wir dann ein paar Kapitel später in Johannes Kapitel 12. Wir finden auch hier den Andreas. Wir finden hier aber auch ein paar fremde Menschen. Johannes Kapitel 12, Vers 20 bis 22. Unter denen, die zum Fest nach Jerusalem hinaufgezogen waren, um anzubeten, befanden sich auch einige Leute nicht jüdischer Herkunft. Das waren Heiden. Oh, das waren die außen vor waren. Sie wandten sich an Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte. Und ihr wisst ja auch, Andreas und Petrus kamen aus Bethsaida. Die kannten sich wohl. Und baten ihn: Herr, wir möchten gerne Jesus kennenlernen. Das ist eine hervorragende Steilvorlage. Da kommen Leute von sich aus und sagen, wir möchten gerne Jesus kennenlernen. Da muss man nicht erst hingehen, die kommen von sich aus. Aber es sind Heiden. Ja, das sind die, die nicht erwählt sind erstmal. Und jetzt kommen sie zu Philippus und sagen: Philippus, wo ist er? Wir möchten gerne zu Jesus. Philippus, der hat wohl Angst. Oder traut sich nicht oder hat Bedenken. Philippus ging zu Andreas und teilte ihm das mit, worauf Andreas und Philippus zusammen zu Jesus gingen, um es ihm zu sagen. Ein kleiner Vers. Aber hier sehen wir die Rolle von Andreas. Philippus hat sich nicht getraut, aber Andreas hat sich getraut, diese Anfrage zu Jesus zu bringen, diese Menschen zu Jesus zu bringen, zu sagen, da sind zwar Leute, die gehören nicht zu den Juden, die sollen anscheinend nicht von Jesus wissen, oder doch? Und Andreas, er geht einfach zu Jesus und sagt, da sind welche, die wollen dich kennenlernen. Er hat wenig Berührungsängste an diesem Punkt und er geht ganz forsch hier auf Jesus zu. Dieser Andreas, viel mehr lesen wir von ihm in der Bibel nicht, als das, was ich euch hier gezeigt habe. Es gibt nochmal zwei Stellen, aber die sind jetzt, würde ich mal sagen, nicht von so großer Bedeutung. Aber das ist da, wo wir Andreas kennenlernen. Als ein Jünger, der was war? Ein Fischer? Ein Jünger, der aber auch ein Nachfolger war? Ein Schüler von Johannes dem Täufer und dann auch von Jesus, der einfach mitging. Er gehörte zu den 12 Aposteln und war doch irgendwie immer die zweite Geige. War immer der, der so ein bisschen im Hintergrund war. Er gehörte nicht zum engen Kreis dieser drei Jünger, die ja auch auf dem Berg der Verklärung waren. Er war der vierte, der unten bleiben musste, wie die anderen auch. Ja, er war immer so der drei haben es geschafft und er blieb wieder vor der Tür stehen. Aber das hat ihm anscheinend gar nicht viel ausgemacht, diese Rolle, die er hatte, diese zweite Geige zu spielen. Sondern er hat einfach sein Leben gelebt, so wie es war. Und hat es gerne gelebt wohl. Und er hat seine Gabe, die er bekommen hat, eingesetzt. Er war Botschafter, er war Evangelist, er hat Leute zu Jesus gerufen. Das war seine Begabung. Und vielleicht hast du keine großartige Begabung, aber vielleicht hast du genau diese. Dass du einfach zu Leuten gehst und sagst, ich kenne Jesus, kennst du ihn auch? Ist ein einfacher Satz, genauso einfach wie der von Simon hier, von Andreas hier. Komm, wir haben den Messias gesehen. Komm einfach. Ich kann es dir nicht erklären, ich kann dir nicht vor Augen malen, aber komm einfach. Ich weiß, wo man was lernen kann von ihm, wo man ihm begegnen kann. Komm. Er war wahrscheinlich nicht der große Prediger, zumindest am Anfang nicht. Aber er war der Einlader. Er war der Leute zu Jesusbringer, er war der Menschenfischer. Und in Verbindung mit Petrus, stellt euch mal dieses Team vor, Petrus und Andreas, die beiden miteinander. Petrus stellt sich hin und hält eine Predigt vor 3000 Leuten, die kommen alle zum Glauben. Andreas ist der, der dann die persönlichen Gespräche führt, der sagt, komm. Andreas ist wahrscheinlich der, der die Deko gemacht hat und sagt, ihr fühlt euch wohl. Andreas ist wahrscheinlich der, der sagte, bei Jesus, da findest du Antworten. Von der Bibel wissen wir das nicht, aber wir wissen jetzt von der Kirchengeschichte, dass Petrus Leute zu Jesus gebracht hat. Zuallererst seinen eigenen Bruder Simon Petrus, danach Juden, danach Ausländer und danach Leute aus Osteuropa. Wir wissen von der Kirchengeschichte, dass Andreas der Ausländermissionar war, der dann nach Epirus ging, nach Kappadokien, nach Skythien. Skythien ist übrigens die heutige Dobrudscha in Rumänien, dass er nach Thrakien ging, nach Makedonien und auch nach Achaia. Also dieser Mann, der so klein als Fischer am See Genezareth angefangen hat, ist nachher ein unglaublicher Evangelist gewesen, in dem ganzen Ostblock, wenn man so will, ganze Balkan, aber noch weiter darüber hinaus, auch nach Russland hinein. Denn dieser Andreas, dieser heilige Andreas, wird ja von der Ostkirche, von der orthodoxen Kirche als der große Heilige und Apostel verehrt. So ähnlich wie für die katholische Kirche der Petrus. So ist für die orthodoxe Kirche, für die Ostkirche Andreas ihr Heiliger, weil er genau diese Gebiete missioniert hat. Er wird als Apostel Kleinasiens bezeichnet, als Konstantinopel, von Konstantinopel. Er wird als der Apostel der Russen und auch der Rumänen bezeichnet. Das heißt, dieser Andreas, er ist nicht als kleiner Fischer geendet, sondern er ist als ein unglaublich großer Bekenner und Zeuge von Jesus geendet, auf dieser Erde zumindest. Und was wir von ihm auch wissen, was einheitlich bezeugt ist, dass er für diesen Mut, den er hatte, auch diese Gabe, die er eingesetzt hat, nämlich Menschen zu Jesus zu bringen, mit seinem eigenen Leben bezahlt hat. Er wurde gekreuzigt, deshalb auch das Andreaskreuz, das kennt ihr von Bahnübergängen. Andreaskreuz, ein Kreuz, das in der Diagonale übereinander ist. Und zwar deshalb, weil er einem Präfekten, also einem, man würde sagen, Landtagsabgeordneten, die Meinung gesagt hat, und zwar die Wahrheit, und weil den aus dem Weg haben wollte. Und deshalb wurde Andreas dann gekreuzigt von dem Statthalter Ägeas in Patras in der griechischen Präfektur Achaia. Andreas, wenn man die zweite Geige spielt. Ich weiß nicht, ob du eine erste Geige bist oder eine zweite Geige. Bei dir daheim, in der Geschwisterkonstellation, in der Gemeinde, im Beruf, im Büro, wo auch immer du unterwegs bist, in der Schule, in deiner Klasse. Wir kennen erste Geigen und wir kennen zweite Geigen. Und es ist nicht immer so, dass der eine immer die erste ist und der andere immer die zweite. Das kann auch mal variieren, je nachdem, wo man sich befindet. Aber ich denke, wir kennen das zweite Geige sein. Wir kennen die Vor- und auch die Nachteile von zweiter Geige. Und ich kann mir vorstellen, dass ein Petrus auch manchmal gerne lieber die zweite Geige gespielt hätte, statt die erste. Und umgekehrt. Andreas hätte gerne manchmal die erste Geige gespielt, statt nur die zweite. Aber in unserem Leben kommt es so, wie Gott es eigentlich haben möchte. Nämlich jeder hat den Platz bekommen, den er ausfüllen soll. Und dann ist es egal, also wirklich egal, ob du erste oder zweite Geige bist. Es ist wirklich egal. Hauptsache, du lebst es richtig. Das, was Gott dir gegeben hat. Die wenigsten von euch werden wahrscheinlich Edward Kimball kennen. Vermutlich habt ihr noch nie von ihm gehört. Er war ein Kindergottesdienstmitarbeiter in der Mount Vernon Congregational Church in Boston, in Massachusetts, in USA. Und er lebte von 1823 bis 1902. Ein unscheinbarer Mann. Und eben, er war Mitarbeiter beim Kindergottesdienst. Das, was auch jetzt gerade hier bei uns geschieht mit den Kindern unter dem Kindergottesdienst, wo Wort Gottes auf kindgerechte Art und Weise weitergegeben wird. Er war aber kein, ich sage jetzt mal, gewöhnlicher Kindergottesdienstmitarbeiter, der einfach seinen Job getan hat, sondern er war einer, der ein Riesenherz hatte für die Kinder, die vor ihm saßen. Es war ihm nicht egal, was aus diesen Kindern werden sollte eines Tages. Es war ihm nicht egal, was die gehört und gelebt haben. Er war einer, der sich tatsächlich um sie gekümmert hat. Nicht nur Sonntag für Sonntag im Kindergottesdienst, sondern auch unter der Woche hat er sie besucht, seine Kinder vom Kindergottesdienst. Eines Sonntags wurde ein junger Mann zu ihm gebracht und dieser junge Mann ist der unter Christen zumindest sehr bekannte Moody, ein unglaublicher Erweckungsprediger, der ganze christliche Landschaft in Amerika und darüber hinaus geprägt hat. Es gibt ein riesen Moody-Institut bis heute, die drehen inzwischen auch Filme, Reportagen, Dokumentationen, eine Bibelschule, eine christliche theologische Ausbildungsstätte, aber noch viel mehr. Und dieser junge Moody, der damals noch Jesus gar nicht kannte, kam zu diesem Edward Kimball in Kindergottesdienst. Und Edward Kimball drückt ihm eine Bibel in die Hand und sagt, so, heute lesen wir den Text aus, keine Ahnung, wo das war, schlag mal bitte auf. Und Moody, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hatte, der blättert da so hilflos in seiner Bibel rum und alle anderen, die dabei saßen, die haben natürlich dann getuschelt und Blicke sind hin und her geflogen, das war eine peinliche Situation. Dieser Neuankömmling, der war auf einmal so bloßgestellt. Oh wei, der kennt sich ja nicht mal in der Bibel aus, der weiß ja nicht mal, wo er suchen soll. Was hat Edward Kimball getan? Er hat das gemerkt, dass das heikel wurde, dass das peinlich wurde und er hat einfach seine eigene Bibel genommen und sie getauscht mit der von Moody. hat dann die Bibel, die Moody hatte, aufgeschlagen. Ganz einfach, ganz einfache Handlung. Aber Moody hat später noch davon erzählt, wie wichtig das war, diese einfache kleine Handlung. Dass er nicht bloßgestellt wurde, sondern dass da jemand auf ihn eingegangen ist, dass da jemand ihn lieb hatte und ihm Gutes wollte. Die Woche darauf geht Edward Kimball durch die Stadt auf dem Weg, um Moody zu besuchen. In dem Schuhladen, in dem er als Aushilfskraft arbeitete. Und Edward Kimball hat mit sich gerungen, soll ich oder soll ich nicht? Ist es gut, wenn ich das mache oder nicht? Es ist ja mitten am Arbeitstag, der muss ja da seine Leistung bringen, der junge Kerl in dem Schuhladen. Und wenn ich den jetzt von der Arbeit abhalte und was sagt er sein Chef? Und hatte so Gedanken im Kopf, aber er ging rein, der Geist Gottes hat ihn gedrängt, das zu tun. Und Moody, er ist hinter dem Laden beim Verpacken von Schuhen in Papier und dann in die Kartons auf die Regale. Und Kimball, er geht zu Moody hin, er legt ihm die Hand auf die Schulter und er erklärt ihm ganz einfach, in ganz einfachen Sätzen, Jesus hat dich lieb, er ist für dich gestorben und er möchte, dass du sein Kind wirst. Du kannst heute noch umkehren von deinen bösen Wegen und kannst um Vergebung deiner Sünden bitten. Jesus möchte das, er ist für dich gestorben. Und dieses war der Umkehrzeitpunkt von Moody, wo er zum Glauben an Jesus Christus fand. Wo er zum ersten Mal entdeckt hat, dass er ja Sünde hat. Das war ihm vorher gar nicht bewusst. Dass man Schuld im Leben hat, die man ausräumen sollte. Moody, er kommt zum Glauben an Jesus. Er schließt sich der Gemeinde an. Und Moody wird ein gewaltiger Erweckungsprediger. Ein gewaltiger Mann, der ganz, ganz viel für christliche Bildung getan hat. Und der Rest ist dann Geschichte. Der Rest ist nicht einfach nur Geschichte, sondern die Geschichte ging so weiter. Nachdem Moody Christ geworden war und eine unglaubliche Evangelisationsbewegung durch ganz USA und darüber hinaus ging, kam durch Moody ein anderer Mann zum Glauben, nämlich F.B. Meyer. Der hat verschiedene Bibelkommentare geschrieben, daher kennen wir den, ganz bekannter Mann in Amerika, der kam zum Glauben. Durch F.B. Meyer kam dann Wilbur Chapman, auch ein sehr bekannter Christ, zum Glauben. Durch Chapman kam dann der Mann zum Glauben, der als erster, ich sag mal, Massenevangelist aufgetreten ist, mit großen Zelten, mit vielen tausenden Menschen, nämlich Billy Sunday. Der war der Erste, der mit diesen großen Evangelisationen durchs Land zog. Durch Billy Sunday kam wer zum Glauben? Nämlich Mordechai Hamm. Und durch diesen Mordechai Hamm kam der 16-jährige Billy Graham zum Glauben. Merkt ihr was? Und ich weiß nicht, wer vielleicht unter uns ist, der durch Billy Graham zum Glauben kam. Oder vielleicht durch die Folgeevangelisation hier in Deutschland, nämlich Pazani und Pro Christ. Merkt ihr was? Seht ihr, wo es angefangen hat? Bei einer zweiten Geige. Bei einem, der gar nicht im Vordergrund stand. Bei einem, der keine Riesenbegabungen hatte. Aber bei einem, der ganz einfach Menschen zu Jesus gebracht hat. Ganz einfach. Edward Kimball. Was wäre wohl gewesen, wenn Edward Kimball nicht gewesen wäre? Ich weiß es nicht. Gott hätte natürlich andere. Aber was wäre gewesen, wenn Andreas nicht gewesen wäre? Wo wäre Petrus dann heute? Die zweite Geige zu spielen ist überhaupt nicht schlimm. Wir müssen sie nur richtig spielen. Und dieses Beispiel gibt uns Andreas. Und damit möchte ich auch uns alle Mut machen, den Platz einzunehmen, den Gott uns zugedacht hat, egal ob als erste, zweite, dritte, vierte Geige, aber den einfach richtig zu leben. Und dann können wir Großes bewirken, so wie Edward Kimball. Es sind tausende Christen, Millionen von Christen auf dieser Welt, weil ein Edward Kimball den Mut hatte, einen jungen Burschen auf Jesus anzusprechen. Und diese Chance haben wir auch, oder? Also lasst uns das tun. Amen.